Backen sucks. Also das mit dem Backen war ja nie so ganz meins. Und dann kam die Zöliakie-Diagnose und da war ich dann einfach mal out. Denn nee, das Projekt ist gescheitert. Und zum Glück habe ich ja ganz liebe Menschen in meinem Leben, die mich bebacken. Wie zum Beispiel die liebe Tina, die ihr ja auch schon kennt. Und wie man das Ganze mit Backen und Zöliakie so hinkriegt und was da das große Thema ist, gucken wir heute zusammen in unserer Folge an. Des Gluten zu viel.
Des Gluten zu viel. Der Podcast, der dein Leben mit Zöliakie erträglicher macht. Von der IG Zöliakie der Deutschen Schweiz und der Podcastschmiede. Hier sind Ronja Schifftan, Tina Toggenburger und Nico Leuenberger.
Wenn wir übers Backen sprechen oder beziehungsweise wenn wir über Zöliakie sprechen, kommen wir nicht rund ums Backen rundherum. Und ihr hört schon, ich selbst bin ja da wirklich heute mal absolut nicht die Expertin. Mein Name ist Ronja Schifftan, ich bin Co-Präsidentin der IG Zöliakie und normalerweise als Psychologin, ernährungspsychologische Sicht bringe ich in das Ganze rein, aber heute bin ich die Null. Und die absolute Laien, denn backen kann ich nicht. Und wenn man so über Backfails spricht, dann ist das ja auch sonst schon recht lustig. Mit Zöliakie ist das potenziert. Nico, ich habe gehört, du hast versucht, Klausenzeugs zu backen. Wie ist das genau gelaufen bei euch in der Familie?
Hey, das war ein bisschen eine Herausforderung, weil bei uns in der Schweiz gehört das ja dazu, dass man, wenn der Nikolaus kommt, der kommt bei uns ja nicht an Weihnachten, sondern am 6. Dezember und da backt man Krizi-Banze.
Das sind so Männchen, die das nicht kennen, das sind so Männchen aus Teig.
Aus Hefeteig.
Aus Hefeteig, genau. Und ganz wichtig, also meine Kindheit... Ganz wichtig.
Richtig, das gehört einfach dazu, dieser Duft schon in der Nase, das ist Nikolauszeit. Und jetzt lebe ich ja mit drei anderen Familien unter einem Dach und wir haben das in den letzten Jahren immer gemeinsam gefeiert und das war immer das Highlight mit den Kids zusammen, diese Krittibanzen zu backen und zu formen und zu verzieren. Und dieses Jahr ist jetzt das erste, wo wir sagen mussten, hey Zöliakie, beziehungsweise lustigerweise, wir haben das gar nicht thematisiert. Die Nachbarn kamen und sagten, hey, das wird ja dieses Jahr schwierig mit euch. Wie können wir das irgendwie so hinkriegen, dass wir das glutenfrei veranstalten können?
Schon
das war
schöner,
die Frage von den Nachbarn.
Schon mal ein schöner Frame. Es wird ja schwierig mit euch. Nicht selten so, es ist ja kompliziert mit dir, oder?
Richtig kompliziert, aber es war wirklich nett gemeint. Sie wollten das irgendwie zum Funktionieren kriegen mit uns. Und wir sagten von Beginn weg, Hefeteig, vergiss es einfach. Am besten macht das ohne uns und wir machen was anderes. Schade, aber das geht wie nicht. Und der Nachbar, der Vater der einen Familie, hat wirklich darauf bestanden, doch, wir finden da eine Lösung. Und wenn ihr keinen Weizen in der Küche haben dürft, dann haben wir auch keinen Weizen in der Küche. Wir machen ganz was anderes. Und sein Vorschlag war dann, wir verzichten auf die Krittibanzen, sondern wir machen aus Keksteig, eigentlich wir machen Kekse in der Form von solchen Männchen und wir stechen die aus und verzieren die. Und ja, es war okay, wir haben das gemacht, das war einigermaßen okay zum Essen. Die Kinder haben einfach tonnenweise Dekoration draufgeschmissen. Am Schluss war es eigentlich einfach Zuckerglasur mit Smarties und drunten noch irgendwie ein bisschen ein Keks.
Stopp, kleiner Disclaimer, Smarties sind nicht glutenfrei.
Oder das nicht. Es war andere, wir haben überall echt drauf geschaut. Wir haben bei jedem Splitter und bei jeder Deko drauf geschaut, was hat es wirklich drin. War ja das erste Mal für uns dieses Jahr.
Weil das ist noch krass, nämlich Zuckerdeko hat ja,
ja
ganz
hat
oft wirklich Weizen
drin. Genau, muss man echt aufpassen. Und ja, schlussendlich, es war okay, es war einfach nicht dasselbe.
Und wie haben die Kinder reagiert?
Ja, eigentlich recht positiv eben. Sie hatten Freude daran, einfach möglichst viel Deko draufzuschmeißen, mehr als sie sonst auf die Krittibanzen draufschmeißen. Aber ja, irgendwie, es war nicht ganz die gleiche Euphorie da.
Voll verständlich. Tina, wenn ich das so höre, dann denke ich nur so, ja, same, wäre bei mir nicht anders. Warum ist das so eigentlich mit diesem Hefeteig? Was ist da dieser Painpoint?
Ja, das Problem ist halt das fehlende Gluten. Ganz einfach eigentlich, weil Hefe gibt eine Verbindung. Die kleinen Teile, die pupsen ja in den Teig eigentlich.
Also man isst Fürze.
Ja, wenn man so will. Aber es können auch einfach gute, elastische Teige draus werden.
Können wir darüber sprechen, dass wir eigentlich, also wir Zöllis vermissen in dem Fall eigentlich einen Furzteig.
Genau.
Ah, okay. Ich sehe es.
Ist doch eine positive positive Wahrnehmung eigentlich. Nein,
beziehungsweise
also seriös gesehen,
das Problem ist ja, dass wir nicht Zöllis, wir lassen den Furz dann den Teig groß werden, der wächst. Und bei euch ist eben genau das Problem, die Hefe furzt schon, aber das verpufft alles, weil das Gluten hält es nicht zusammen. Habe ich das richtig gesagt, Tina?
Genau, genau. Also die Luftblasen, die Hefe ja produziert, die, ja, aber die halten eben nicht.
Genau.
Und die kommen nicht in den Teig.
Weil der Leim fehlt.
Weil der Leim fehlt, mhm. Genau. Und aber ich habe circa 10 Jahre Vorsprung zu dir. Es gibt Hefeteige. Und
okay.
Ich backe
echt?
Glutenfreie Gretti-Männer. Und die sind recht, richtig lecker.
Und was also, ist da das Rezept? Kannst du mir das mal...
Ich denke mal, wir machen dann so in den Captions, kann man noch das Rezept
ja,
vielleicht
unbedingt.
Von Tina lesen.
Ja, oder auch nicht. Weil auch meine Fähigkeiten sind nicht einfach nur so aus entstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in ganz vielen Backkursen. Es gibt wirklich viele Tricks und Tipps. Es gibt ganz liebe Leute, die für uns Zöllis ganz lange und intensiv Rezepte entwickelt haben, die wirklich auch funktionieren. Ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen für sich die Art und Weise entdecken, was für ihn stimmt. Weil ich glaube, es gibt so zwei Lager vielleicht. Die einen, die auf natürliche Mehle stehen.
Das
wo
war
man,
Anführungsschlusszeichen von Tina, natürlich.
Genau, wo man dann Reismehl und ein bisschen Buchweizenmehl und ein bisschen Maismehl zusammenmischt und dann trotzdem auch noch irgendwelche Kleberstoffe wie Xanthan, Flohsamenschalen, was es alles gibt, was wir im Moment gerade nicht mehr alles noch in den Sinn kommt. Aber dann mischt man seine eigene Mehlmischung und verwendet die. Man hört es vielleicht bereits, es ist nicht mein Cup of Tea. Ich bin bei den Fertigmischungen, weil ich mir sage, am Schluss habe ich 10 Mehle in der Küche, brauche von jedem immer nur 10 Gramm. Ich kann auch ein Paket nehmen. Wir nennen den Hersteller jetzt mal nicht. Und
die Packung ist gelb.
Die Packung ist gelb.
Es hat rote Schrift.
Das Logo ist rot. genau. Und das Resultat ist wirklich super. Ich erspare mir einen Haufen Mühe mit Abwägen und all dem. Und aber eben, ich finde wirklich, es hat beides seine Berechtigung. Es muss jeder für sich herausfinden, was stimmt für mich, wo bin ich zu Hause. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und genauso aufgebaut gibt es auch Kochbücher. Es gibt Kochbücher oder auch Seiten, Internetseiten, die basieren rein auf diesen Fertigmischungen. Und es gibt aber auch solche, die sehr auf natürliche und reine Mehle gehen und dort einem abholen.
Tina, du hast uns jetzt fast ein bisschen noch Vorsprung genommen, sage ich mal, mit dem Erklären, was ist das eigentlich? Warum ist es so ein Pain, glutenfrei zu backen? Du hast es vorher beschrieben, also eigentlich die furzende Hefe, die verfliegt. Also es ist effektiv so, dass wir eigentlich, wenn wir Brot oder eben Gebäck oder was auch immer, sobald Luft drin ist, dann braucht es Luftblasen. Und diese Luftblasen ist eigentlich wie wenn man eine Seifenblase macht, braucht eine Oberflächenspannung. Und diese Oberflächenspannung wird durch das Gluten ermöglicht. Das heißt, man hat dann dieser Leim eigentlich, der diese Oberflächenspannung, diese Luftblase hält. Und wenn das Brot das nicht hat oder nicht diese gleiche Fähigkeit, also diese leimartige Lufthaltung, sage ich mal, dann ist es eben ganz oft so, dass das Brot oder eben das Gepäck eng ist, also mit wenig Luft, sehr dicht und gleichzeitig auch sehr bröselig ist. Das heißt, dass der Kleber, die Elastizität dann eben fehlt. Und das sind dann diese Stoffe, die du genannt hast, Xanthan, so ein Bindemittel. Du hattest noch Flohsamen genannt.
Flohsamenschalen, genau.
Genau, die auch so eine Bindung herstellen können. Was dort halt natürlich immer mega spannend ist, ist, dass wir eigentlich tief in chemischen Fragen sind. Und gerade dort merke ich, I'm out, danke an meinen Chemielehrer im Gymnasium, dass du mir trotzdem ermöglicht hast, dass ich die Abi machen konnte. Ich bin echt nicht die Chemikerin, aber die große Herausforderung rund um die Chemie vom Backen ist ja effektiv, bei Zöliakie muss man extrem viel wissen. Also backen, glutenfrei, muss man extrem viel wissen. Nico, dieses Wissen? Habt ihr euch das schon angeeignet?
Nein, noch nicht. Ich finde das eben jetzt gerade spannend mit dem Chemiezugang, weil da könntest du mich eventuell catchen. Weil bis jetzt habe ich einfach, bei uns ist jetzt die Diagnose ein knappes Jahr her und ich bin immer noch so in der Phase, ich habe einfach vorläufig recht viel mal abgeschrieben, machen wir halt nicht mehr. Gleichzeitig vermisse ich es aber. Mhm. Und ich habe noch nicht damit begonnen zu experimentieren, wie könnte ich es trotzdem hinkriegen. Und genau dieses Labor-Feeling, das du jetzt beschrieben hast, mich fasziniert das, weil ich backe eigentlich sehr gern.
Mm.
Und das könnte für mich schon was sein, was ich mich noch mehr vertiefen möchte und das wirklich ein bisschen herausfinden, wie kriege ich das denn hin. Und eben, da geht es ja dann um Geschmack, aber es geht um Haptik, es geht um, wie verhält sich das dann mit Hitze. Und es ist mega komplex.
Mega komplex. Tina, du hast dir das schon extrem gut angeeignet. Ich durfte schon oft in den Genuss kommen von deiner Backkunst. Wie hast du dir diese Angst genommen, dass das Zeug einfach verhauen wird am Anfang, so gut Schweizerdeutsch?
Ja, also ich glaube, Trial and Error ist ein gutes Prinzip. Am Anfang war es wirklich das. Ich habe ausprobiert, ich habe 1001 Rezepte ausprobiert. Und irgendwann habe ich für mich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und dann habe ich wirklich angefangen, Backkurse zu besuchen. Und ich halte mich wirklich an diese Rezepte, weil mir ist die Zeit zu schade, mir sind die Zutaten zu schade, um einfach eins ums andere Mal irgendwas für die Tonne zu produzieren. Und ich bin genau nicht der Ausprobierer und der Chemiker. Ich will was, das funktioniert.
Sie ist auch nicht die Ausprobiererin und die Chemikerin, gell?
Genau, Tina? Bin ich auch nicht. Es macht keinen Unterschied, aber bin ich auch nicht, genau.
Ihr seht, wir kennen uns schon sehr gut.
Genau. Also für mich, es muss funktionieren, einfach auch vom Zeitmanagement her. Ich habe keine Zeit. Wenn ich morgen ein Brot brauche, dann brauche ich morgen Brot, kann ich nicht 15 Mal ausprobieren. Und ich glaube, es braucht so ein gewisses Grundwissen. Das ist, jeder glutenfreie Hefeteig hat irgendwie Essig drin.
Essig?
Why ever?
Why?
Ich weiß es nicht. Okay. Ich kann es dir nicht sagen.
Ihr habt euch letzte Folge schwer über einen Weißkohl beschwert. Möchte ich euch noch spiegeln? Und jetzt kommst du mit Essig im Hefeteig. Soll ich was dazu sagen?
Aber du magst die Hefeteige, die ich dir gebe. Genau. Also ich kann es dir nicht erklären. Ist ein chemischer Prozess? Weiß ich nicht. Biohefe zum Beispiel geht auch nicht bei glutenfreiem Mehl. Funktioniert nicht. Weshalb ist
aber die klassische funktioniert?
Die klassische funktioniert.
Wegen irgendwelchen chemischen... Okay.
Man weiß es nicht. Wow. Also bis jetzt gab es niemand, der das erklären konnte. Auch keine Lebensmittelchemiker, Technologen, nichts. Wir wissen es nicht, aber
ihr
es ist
Fakt. Herzlich eingeladen, diese Forschung zu betreiben. Kleiner Disclaimer in Bezug auf Forschung. An alle Forschungspersonen hier draußen, bitte forscht mehr zum Thema Zöliakie.
Oh ja, unbedingt.
Ihr seht schon hier, nicht nur im medizinischen Kontext, sondern auch im lebensmitteltechnologischen Kontext, es fehlt an Forschung.
Meine Kids sind ja noch, da dauert es noch ein bisschen, bis die ins Forschungsalter kommen, aber sie haben das jetzt schon auf dem Radar als mögliche Karriere, irgendwas, sei es ein glutenfreies Kaffee zu eröffnen oder in die Forschung zu gehen, weil sie auch sagen, hey, ich bin ja betroffen, ich will da mithelfen und da kann man doch Lösungen finden.
Sie sind herzlich willkommen
ja,
in der IG.
Aber
es
dauert halt eben noch ein bisschen.
Genau, aber ich glaube, auch im Kleinen kann man bereits anfangen, in den Regionalgruppen oder so. Auch da, glaube ich, kann man einen ganz, ganz wichtigen Beitrag an die Gesellschaft leisten und an die Zöllis, hier einen Austauschort zu schaffen und Backrezepte auszutauschen, die funktionieren.
Ja, und da braucht es halt wirklich ganz viel auch Trial and Error. Ich meine, all die Rezepte, die wir jetzt für so selbstverständlich machen, die sind ja so alt zum Teil, das war noch lange, bevor man überhaupt die chemischen Prozesse verstanden hat, aber man hat irgendwie herausgefunden, hey, wenn man die Hefe so mit Mehl und dann passiert das, das musste ja auch jemand ausprobieren. Die hatten einfach viel mehr Zeit, weil es schon so lange her ist und jetzt müssen wir halt in kurzer Zeit probieren wir das jetzt irgendwie aufzuholen, oder?
Ja, und natürlich, ich glaube schon auch, wir dürfen etwas nicht unterschätzen. Ich glaube, eine große Problematik an glutenfreien Produkten ist nicht nur dieser chemische Aspekt oder der Unterschied von den Inhaltsstoffen, sondern effektiv auch die geschmackliche Komponente der Erwartung. Also wir Menschen haben Geschmackserwartungen. Also beispielsweise dieser Gritty Bands, den du vorher beschrieben hast. Ich denke, wir alle können egal wie lange unsere Diagnose her ist, uns noch vorstellen, wie der schmeckt. Oder uns den Geruch, den kennen wir ja auch, wenn wir so durchlaufen bei einer Bäckerei, wir können uns den vorstellen. Und die Problematik ist, unser Hirn, das ist an sich keine Problematik, ist ja was Schönes, unser Hirn speichert Geschmackserinnerungen. Und eine Geschmackserinnerung, die ist, ja, die entspricht einer gewissen Vorstellung, die, auch wenn ich jetzt etwas esse, immer ein bisschen einen Abgleich macht. Das heißt, meine Zunge, meine Geschmacksnerven, also meine Geschmacksknospen, aber auch meine Geschmacksnerven nachher im Hirn, machen einen Abgleich mit dem, was ich an Geschmacksvorstellung, Erinnerung habe und mit dem, was ich zu mir nehme. Und wenn dort natürlich ein Spannungsfeld ist, weil es ein Unterschied ist, dann kann mich das enttäuschen. Und das ist dieses typische Problem bei glutenfreien Produkten, die man beispielsweise versucht, genauso gut, Anführungsschlusszeichen, genauso echt, Anführungsschlusszeichen, wie die, Anführungsschlusszeichen, richtigen Produkte zu machen.
Und ich habe jetzt schon das Gefühl, bei uns nach einem Jahr Umstellung, das fällt meiner Familie fast leichter als mir, weil meine Familie hat jetzt einfach, und vor allem die Kinder, für die ist ja ein Jahr noch etwas länger gefühlt, die verzichten schon so lange, die haben, glaube ich, zum Teil das schon ein bisschen vergessen und vor allem, sie kennen jetzt nur noch einen Geschmack, wie das jetzt halt, was halt geht, oder so die Wehe zum Beispiel zu Hause, ist zwar so etwas, was wir regelmäßig machen und das schmeckt jetzt
Wehe,
halt anders.
Das ist ein Früchtekuchen für alle aus Deutschland, Österreich, das heißt bei uns Wehe, das ist eigentlich ein Früchtekuchen oder auch salziger Kuchen, der einen Boden hat aus Teig und dann einen Guss und so ausgelegt. Genau, Wehe. Bei uns ein sehr beliebtes Abendbrot übrigens, in Deutschland nicht so üblich.
Und bei uns sehr üblich und wir machen das jetzt glutenfrei und meine Kids finden das total, total okay, total normal mittlerweile. Und ich gehe halt ab und zu in die Bäckerei und weiß noch sehr genau, wie es auch anders schmecken könnte.
Aber ich glaube, also das ist auch so etwas, was ich für mich in meiner Entwicklung gemerkt habe, am Anfang ist man einfach froh, man hat ein Rezept, das funktioniert. Mhm. Und irgendwann kommt der Anspruch, dass es doch noch besser gehen muss. Das ist so ein bisschen mein Zugang eigentlich auch. Also ich finde immer, ja, wenn es einfach so okay essbar ist, dann ist es das wie nicht wert auf eine Weise. Und deshalb versuche ich eigentlich auch, so Rezepte zu finden, wo ich das Gefühl habe, wenn ich die meinem Sohn und meinem Mann zu Hause gebe und sage, was denkt ihr, schmeckt das annähernd so wie normal, in Anführungszeichen, dann kann ich damit leben und dann kann ich damit weitergehen irgendwie. Aber das ist eben, also ich finde, es ist so individuell, das muss wirklich jeder für sich entscheiden, was schmeckt mir, weil Geschmack ist so individuell. Mhm. Also ich glaube, es gibt Leute, die finden gewisse Dinge total super, wo ich finde, ja, wenn ich Weißkohl mit Zitrone bekomme, muss ich da jetzt nicht
hypen. Es hat das Salz gefehlt.
Genau, das war unser Snack in der letzten Folge.
Ich glaube, das Wichtige an dem ist auch ein bisschen so das Thema, wir hatten es vorher von Geschmackserwartung. Ich glaube auch grundsätzlich dürfen wir von Erwartungsmanagement hier ein bisschen sprechen. Und zwar, wie gehe ich mit solchen Erwartungen auch um? Also Erwartungen an einen Geschmack, aber auch Erwartungen beispielsweise, ist es dann ein guter Ersatz für das, was ich möchte? Was ich ein sehr spannendes Phänomen fand, als ich selbst frische Diagnose erhalten habe, war dieser Punkt, dass rund um mich herum, es war super süß, weil es war schon bekannt, dass ich nicht gut backen kann und es auch nicht gerne mache, dass meine Lieben um mich herum angefangen haben zu backen. Zum Beispiel meine Mutter kann großartig backen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich permanent eigentlich mit gebackenen Sachen oder ich sage jetzt mal auch so Brotersatz oder einfach eben glutenfreies Brot, glutenfreie Küchen und so weiter beschenkt wurde. Und ich gemerkt habe, dass eigentlich das gar nicht meiner Ernährungsweise entsprochen hat. Also auch wenn ich beispielsweise irgendwo im Ausland bin, dann schauen wir oft, ja, was gibt es da glutenfrei? Und lustigerweise gibt es ja so viel im Essen, was nicht glutenhaltig ist, dass wir oft ganz fest auf diese Backwaren konzentriert sind. Wie können die optimal sein? Und ich spüre manchmal, eigentlich in meiner generellen Ernährung haben die gar nicht so einen großen Stellenwert.
Mir geht das auch so. Also ich glaube, das Brot oder das Gebackene bekommt wie einen anderen Stellenwert. Also ich war vorher voll der Brotesser. Mhm. Und seit meiner Diagnose esse ich ja, ich weiß nicht, halb so viel Brot, wenn überhaupt noch. Mhm. Also was ich wirklich zum Teil habe, das ist so ein Glust, die mhm. große Lust auf was Süßes, Gebackenes oder irgend sowas, aber eben, das geht ja dann auch. Also. Mhm. Mhm.
Bei uns hat das, ich habe das gerade kürzlich mit meiner Frau besprochen, die Rolle des Gebackenen, wann konsumiert man das und was löst das aus? Und was wir herausgefunden haben, wir beide, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir keine Energie haben, wenn wir mal down sind und einfach uns so durchs Leben schleppen, ist es wahnsinnig einfach, sich mit etwas Blätterteig aus der Konditorei zu belohnen.
Oh, jetzt kommt ja trotzdem, ich bin beide, ja trotzdem nicht nur die Laien in diesem Podcast. Nee. Das ist tief ernährungspsychologisch.
Ja, und wir wissen beide, dass es komplett ungesund und das ist absoluter Schwachsinn, aber es hilft in dem Moment kurz.
Wer sagt, dass das ungesund ist?
Ja, das ist ja nur Fett und Zucker.
Wer
aber es tut
sagt,
halt gut.
Siehst du.
Und sie hat dann jetzt auch gesagt, das fällt ihr jetzt schwer, weil sie auch das nicht mehr darf.
Das finde ich im Fall ein mega schöner Punkt. Und zwar, interessanterweise, ich könnte jetzt, glaube ich, über deine Beschreibung und über dieses Beispiel stundenlang was sagen, mache ja. ich jetzt nicht. Ich verschone euch. Ich versuche es kurz runterzubrechen. Das, was ja interessant ist dran, das ist diese Geschmackserinnerung, die ich ja schon vorher angesprochen habe. Vor allem aber auch diese emotionale Bindung mit dem Thema Essen. Also Essen löst Emotionen mhm. aus. Und gerade Backwaren sind kulturell in unserer Ernährung sehr stark auch mit speziellen Situationen verbunden. Ein Kuchen, eine Festtagsspeise, die ist immer begleitet mit irgendwelchen speziellen Backwaren. Fast stabil in vielen Kulturen. Bei uns jetzt einfach, wir können über die schweizerische Esskultur sprechen, sehr stark präsent. Und darum ist es auch so, dass wir seit Kindheit auch lernen, dass ein spezieller Comfort Food oft eben eine Backware mhm. ist in dem Sinne.
Absolut.
Das heißt, es ist ein spezieller Moment, man geht in die Bäckerei oder man backt etwas zu Hause, es ist immer ein Prozess. Der Punkt ist aber der, übrigens zu dem gesund, ungesund sage ich jetzt gar nichts, weil das ist top gesund, wenn man in dem Moment einen positiven Effekt erlebt und die Lebensmittel zu kategorisieren macht ja eh keinen Sinn. Aber zurück zur Backware. Ich glaube, wichtig ist genau dort auch zu sehen, was vermisst man auf emotionaler Ebene. Und unter Umständen ist es eben gar nicht der Geschmack genau von diesem Blätterteig, sondern unter Umständen ist es diese spezielle Aktion, in die Bäckerei gehen zu dürfen, mhm. sich etwas zu kaufen. Und das ist gerade in Bezug auf Zöliakie eines der grossen Pain Points.
Spontanität.
Mhm. Weil ja. gerade die hat ja stark mit Backwaren zu tun. Also Sandwich, Brot, schnelle Verpflegung, aber eben auch emotional gelingte Lebensmittel.
Ich sehe das auch so. Also das ist für mich eigentlich genau das. Ich habe jetzt Lust auf etwas und ich kann es nirgends kaufen. Ich kann nicht in die Bäckerei gehen und mir ein Brötchen kaufen oder ein was auch immer. Und ich muss es selbst herstellen. Vielleicht gibt es ein Alternativprodukt, aber die sind manchmal gut, manchmal nicht so gut. Aber das ist das Problem, denke ich mir. Wir können nicht einfach spontan eine Lust befriedigen, wie mhm. wir das vorher konnten und wussten. Und ich glaube, das ist eigentlich der größte Verlust, den wir haben.
Ja, Thema Spontanität.
Ja.
Ich finde, lustigerweise fand ich das manchmal sogar ein Vorteil. Effektiv. Also ich habe mich manchmal darin ertappt, dass ich dachte, ah, zum Glück kann ich jetzt in dieser Bäckerei nicht einfach spontan irgendwie meine Lust befriedigen, sage ich mal, mit dieser, was bei euch war es, Blätterteig. Manchmal hat mich das ein bisschen, ein Stück weit wie auch daran erinnert, hey, woher kommt gerade die Lust? Ist es gerade eine Lust, ist es gerade emotional oder ist es gerade, hast du wirklich Hunger? Ich fand das manchmal sehr etwas Spannendes. Da möchte ich alle Zuhörenden auch mal dazu einladen, was macht das mit euch, dieses nicht spontan sein können? Weil das ist ja auch das Thema vom permanenten Angebot rund um uns. Und nicht spontan sein können bedeutet ja manchmal auch, was ist man stattdessen? Und wie aware ist man von der Situation?
Ja.
Tina, es ist Snini-Pause.
Snini-Pause, wir haben so viel über das Backen gesprochen. Ich habe euch natürlich was Gebackenes mitgebracht.
Mm.
Ich habe euch... Das war für mich wirklich ein lustiges Erlebnis. Ich mochte nie Christstollen. war für mich wirklich so ein, wer braucht Christstollen um die Weihnachtszeit?
Ich verstehe es auch.
Genau, ich weiß. Aber du musst jetzt durch. Tut mir leid. Ich war im Backkurs und ich mag den glutenfreien Christstollen.
Ich verziehe das Gesicht. Das seht ihr nicht. Ich glaube, etwa so habt ihr mich angeguckt, als ich den Kohl gebracht habe.
Du hast das Gesicht, das Tina letzte Folge hatte.
Genau. Wir sind gespannt. Er ist ganz fest in Zellophan eingewickelt.
Du magst keine kantierten Früchte.
Doch, ich liebe kantierte Früchte.
Ah, dann habe ich gute Karten.
Ich bin nicht so großer Fan von kantierten Früchten. Aber
also die Skepsis ist groß.
Ja, ja, ja. Marzipan hat es auch noch drin, ihr Lieben. Ich mache halbe Stücke.
Ich liebe unser Znini-Experiment. Wir werden wirklich gezwungen, alles zu testen. Es wird super. Ich freue mich auf ganz viele Folgen, ganz komische Dinge.
Haut rein, ihr Lieben.
Aber es ist ja lustig, dass du noch so eine Challenge... Ich dachte, du bringst einfach so ein Safe-Food, Tina.
Nee, das ist Soul-Food.
Nein, für mich ist es wirklich...
Sie sind grün.
Deshalb mitgebracht, weil es für mich das einzige Gebäck ist, was ich in glutenfrei mag und glutenhaltig nicht mochte. Ihr dürft ehrlich sein, ich habe kein Problem. Ich mag's.
Ja? Ja, schon. Ich mag's, doch.
Easy, ja.
Also eben, vorausgesetzt, normalen Christstollen bin ich jetzt nicht Riesenfan. Und das finde ich jetzt auf jeden Fall nicht schlechter.
Oh, so lustig. Wisst ihr was? Diese Sequenz vom Podcast wird ganz viele Menschen quälen. Alle Misophoniker.
Wegen den Schmatzgeräuschen?
Ja, weil Misophoniker, das sind Menschen, die werden aggressiv bei Essgeräuschen. Also beziehungsweise das löst ganz starke Gefühle aus. Und wir möchten uns an dieser Stelle entschuldigen. Und falls jetzt Feedbacks kommen und wir merken, es hat einen riesen Anteil Misophoniker, dann werdet ihr nur hören, was wir kriegen und nur hören, wie wir es finden und nicht hören, wie wir es essen. Das heißt, ihr könnt euch melden mit diesem Anspruch, aber bis dahin quälen wir euch ein bisschen.
Apropos. Und sonst gibt es in eurer Podcast-App einen Button, wo man 30 Sekunden nach vorne spulen kann. Überspringt doch den Znüni einfach.
Ich möchte auf ein ganz anderes Thema zurück. Und zwar, wir waren beim Backprozess. Was ich immer wieder erlebe und auch immer wieder höre, ist dieses Thema, ja, ich habe Zöliakie, ich muss mein Brot backen. Wie geht ihr damit um? Wie oft backt ihr euer Brot selbst?
Kaum. Wir haben am Anfang viel experimentiert und viele Rückschläge erlebt und viel Brot, das einfach nicht funktioniert hat. Und wir hatten früher zum Frühstück meistens oder oft Brot und mittlerweile sind wir fast nur noch bei Frühstücksflocken. Ja. Und eigentlich am Sonntag am ehesten noch, weil die Kinder brauchen eine Unterlage und das Nutella.
Kann ich absolut verstehen.
Ja.
Ich backe häufig selbst Brot, mache es aber wirklich so, dass ich große Mengen backe und die dann einfriere, weil es mir einfach zu aufwendig ist. Es gibt aber auch Zeiten, also ich habe so Phasen. Ich habe so Backphasen und Faulphasen oder wie auch immer, Kaufphasen. Und dann in den Faulphasen, da begnüge ich mich mit gekauftem Brot. Das finde ich dann zwar nicht allzu lecker und esse dann bedeutend weniger auch. Und dann gibt es wieder die Phasen, da bin ich motiviert und backe selbst. Und dann finde ich das Brot auch total okay und eigentlich auch richtig gut.
Ich finde das noch lustig, Dina, was du beschreibst. Ich habe das auch stark. Also ich bin eh so ein Phasenmensch, aber gerade in Bezug auf Brot gibt es bei mir auch manchmal Phasen. Bei mir ist das höchste der Gefühle, wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt habe ich wirklich was gebacken, ist so eine Backmischung, da muss man Wasser reinleeren. Die heißt Wunderbröt und ich liebe die. Da kann man einfach quellen lassen und die patscht man nachher so in eine Form rein und das kommt eigentlich immer gut. Das liebe ich. Aber ich könnte nie dauerhaft mich so versorgen. Ich brauche dann, manchmal habe ich eine Phase, da ist dann einfach Maiswaffeln am Start oder dann ist einfach irgendein Knäckebrot am Start. Ich glaube, ganz wichtig ist dort auch eine gewisse Flexibilität, irgendwie auch sich gegenüber zu haben.
Ich glaube total und ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Es gibt Backmischungen und die funktionieren extrem gut für den Anfang und für so das Einsteigen, dass man trotzdem mal was anderes hat, weil ich finde schon vom Geschmack her sind die total anders und auch eben mit Kernen und so. Das ist schon nochmal was anderes wie einfach das Brot, das man kaufen kann. Also ich kann die jedem empfehlen. Ich habe wirklich die auch sehr, sehr häufig genutzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute nutze ich sie fast nicht mehr, weil ich habe irgendwann realisiert, dass für mich die Haptik, einen Teig zu kneten, ganz, ganz viel ausmacht in dem Prozess. Ja. Und seit ich das wieder kann, seit ich einen Teig oder Rezepte habe, die Teig hervorbringen, den man kneten kann, den man formen kann, das ist für mich, war das wirklich much entscheidend.
Ja, dieses Rezept will ich auch. Und weil das wäre für mich so der heilige Gral schlussendlich, weil ein Rezept, das ich immer gern gemacht habe, bei uns auch so, das war so zu bestimmten Anlässen, zweimal im Jahr oder so, habe ich Dampfnudeln gemacht nach einem Rezept.
Hatte ich gestern zum Znacht.
Ich muss das kurz erläutern. Dampfnudeln, ich kann das nicht erklären. Das sind so süße Teigbrötchen.
Eigentlich wie Buchteln in Deutschland. Buchteln nennen sie die, genau, ist ein Hefegebäck, zum Teil gefüllt und dann wird es mit Vanillesoße warm serviert.
Und es wird eigentlich in einer Auflaufform?
Ja, genau. Ja.
Bei uns eben nicht. Ich mache das anders. Ich mache das nach einem Rezept meines Großvaters und ich mache das im Gusseisentopf, also auf dem Herd mit Wasser und das gibt dann eben wirklich auch den Dampf und es gibt nicht so diese Kruste, wenn du es im Backofen backst, sondern es bleibt eigentlich recht feucht und gibt aber unten so eine richtig karamellige Schicht. Das ist großartig. Und vor allem meine Tochter liebt das absolut. Und ich habe das jetzt einfach halt seit einem Jahr nicht mehr gemacht, weil ich wüsste nicht, wie.
Geht.
Und wenn du mir sagst, das geht, dann will ich dieses Rezept.
Ich gebe dir noch eine Adresse, da musst du hin, dann Super. Kannst du das alles.
Ich fand das übrigens auch sehr spannend, gerade solche Hacks, Küchenhacks, oder? Auf was muss man achten? Tina hat ja schon den Essig erwähnt. Ich glaube, auch Thema Temperatur ist ja ein großes Thema. Was für mich ein krasser Mindblow war, ist eine KitchenAid Küchenmaschine.
Also ja, Küchenmaschine ist...
Welche Marke ja. auch immer, aber ich habe mich wirklich in einen Backkurs auch befördert mit Tina zusammen und im Vorstand, meinen Vorstandsmitgliedern. Und es war für mich sogar wirklich extremst lehrreich. Denn genau dieser Unterschied, was macht eine Maschine in dem Moment, wie unterstützt eine Maschine, logisch habe ich das nie hingekriegt.
Ja, es ist wirklich, ich glaube, die Idee zu haben, einen glutenfreien Hefeteig mit den Händen, so wie man das kennt von vorhin, man hat das Mehl, man macht das alles von Anfang an mit den Händen zusammen, es geht nicht. Glutenfreier Teig klebt einfach, bis er eine gewisse Festigkeit hat. Es geht nicht anders. Man braucht wirklich eine relativ leistungsstarke Küchenmaschine und das macht wirklich einen Unterschied. Also es hilft wirklich.
Super, die habe ich. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich mit dir im Studio sitze, regelmäßig in Zukunft. Du kannst mir diese Rezepte geben. Jemand, der keine Tina in seinem Umfeld hat, wo kriegt man solche Rezepte her, wenn man jetzt nicht 10 Jahre sich das Stück für Stück erarbeiten will?
Ja, also ich glaube, es gibt, das Internet ist groß, wissen wir alle. Es gibt das Internet, genau.
Es hört auch nicht auf.
und es gibt auch auf Instagram, auf TikTok, es gibt mittlerweile so, so viele Rezepte. Ich glaube, es ist fast wichtiger, rauszufiltern, was kann funktionieren und was nicht. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal 3 Namen so droppen, die mir am Anfang sehr geholfen haben. Das war sicher Oliver Willing, das ist Trudel Marquardt und das ist Tanja Gruber. Ich finde, sie haben wirklich sichere Rezepte, die funktionieren, häufig auch mit Mehlmischungen, eben, die einfach auch den Einstieg erleichtern, bevor man 20 Mehle kauft, die man dann vielleicht auch gar nicht lecker findet. Die haben zum Teil sehr spezielle Eigenschaften und auch Geschmäcker. Von dem her gesehen ist das vielleicht einfacher. Ich finde, da findet man über Dampfnudeln bis hin zum Brot oder auch irgendwelche Weihnachtsgebäcke wirklich das meiste, wo wirklich auch funktioniert. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn man 10-mal einen Frust hatte, dann hört man irgendwann vielleicht auch auf zu backen und das wäre wirklich schade. Was ich aber wirklich, ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt, die ganzen Koch- und Backkurse. Ich glaube einfach, es ist so ein anderes Herangehen. Also ihr könnt einen Bäcker nehmen, der hat 3 Jahre Lehrzeit gehabt, der kann das beste Brot machen, wenn wir ihn hinstellen und ihm fragen, ob er ein glutenfreies Brot backen kann. Er wird scheitern, ohne Ende. Und das ist wirklich so das. Also ich glaube, klar, am Schluss verkaufe ich jetzt die Backkurse der IG Zöliakie, aber es lohnt sich, glaubt mir, es ist echt.
Also, www.zöliakie.ch.
Genau. Also es hat diverse Kurse aufgeschaltet. Schaut rein, findet den Kurs, der für euch passt, weil auch da hat es Kurse, die arbeiten mit Mehlmischungen. Es gibt Kurse, die arbeiten mit sortenreinen Mehlen. Ich finde, das ist die Investition allemal wert. Einfach auch, wie geht man mit dem Teig um, wie geht man mit den Zutaten um.
Ja, weil vieles, das habe ich erlebt im Backkurs, vieles ist kontraintuitiv. Also wir, viele von uns sind in die Kochschule, in der Schule, haben dieses Tipptopf-Backen erlernt und da war das meiste für mich kontraintuitiv.
Also, ja, genau. Also ich glaube auch, wir machen einen Teig und der ist mega flüssig. Und wir denken, oh, Mehl dazu. Okay, wir geben Mehl dazu und am Schluss ist es steintrocken, man kann es nicht essen. Und es ist einfach der glutenfreie Teig. Wir haben Kleber drin, wir haben es vorhin erwähnt, Xanthan, was auch immer. Das braucht einen Moment, bis es sich entfalten kann, bis es Feuchtigkeit einzieht und so weiter. Also das sind genauso die kleinen Dinge.
Chemie.
Ja, Chemie und einfach lernt von den Leuten, die sich seit 10 oder noch mehr Jahren damit befassen und ganz, ganz viel Herzblut auch reingesteckt haben, um Rezepte zu entwickeln.
Tina, bring deine Hackliste. Was sind die großen Backhacks?
Die großen drei. Gut, also was sicher geht, 100 Gramm Mehl in einem Rezept kann 1:1 ausgetauscht werden. Funktioniert nicht zwingend, wenn wir davon ausgehen, okay, 200 Gramm, dann kann ich das auch austauschen. Es ist wirklich ein Rezept mit 100 Gramm Mehl drin oder bis 100 Gramm Mehl kann 1:1 ausgetauscht werden mit irgendeiner glutenfreien Mehlmischung. Aber Mehlmischung, also ich würde es nicht mit Kokosmehl oder irgendwas probieren, geht nicht. Wenn das Rezept explizit auf eine Mehlmischung hinweist, also es heißt Brotmix von Dr. Scher, es wird nicht oder nicht zwingend funktionieren mit einer anderen Mehlmischung aus Coop oder Migro oder anderen Detailhändlern. Und wie ich schon gesagt habe, beim Starten oder zum Anfang einfach Backmischungen verwenden, hilft wirklich auch. Und auch wenn man Rezepte aus dem Internet oder irgendwoher hat, schaut drauf, wenn einfach steht, glutenfreies Mehl, es könnte schwierig werden oder braucht wenigstens Mehlmischungen und nicht einfach ein Buchweizenmehl oder sonst ein reines Mehl.
Jetzt bin ich Mutter und mein Kind jetzt nicht, aber ist frisch diagnostiziert. Vielleicht bin ich auch Vater. Ich erlebe ganz oft in der Praxis dort einen riesen Druck bei den Eltern. So, jetzt müssen wir da alles nachbacken und alles für das Kind so machen, dass es war wie vorher und möglichst alles zu Hause selber backen. Ja, müssen denn alle backen?
Wir haben halt wirklich die Tradition der Weihnachtsgebäcke. Also Weihnachtskekse machen wir halt immer selber und das ist wirklich immer ein Familienhappening, das auch verbindet. Und das fände ich jetzt mega schade, nicht mehr zu machen. Und natürlich gibt es da einige Rezepte, Zimtsterne etc., die waren immer schon ohne Mehl. Funktioniert super, Kokosmakronen etc. Bei anderen müssen wir halt neue Rezepte jetzt finden. Aber das ist zum Beispiel.
Du machst es gerne.
Ja, genau.
Aber was mache ich mit den Eltern? Rein hypothetisch.
Aber wenn man es nicht gern macht? Nein, hör auf. Sicher nicht.
Also ich finde auch, es gibt Ersatzprodukte, es gibt glutenfreie Teige zu kaufen. Bedient
ja,
euch
oder
diesen...
es gibt Pommeschips. Also man muss
ja, gut,
nicht unbedingt...
Ich würde jetzt nicht ein Weihnachtsgebäck mit Pommeschips vergleichen, aber ich finde mittlerweile...
Für mich höherer Value, wirklich höher.
Eben.
Ja gut, aber vielleicht dein Kind, das jetzt Zöliakie hat, liebt Mailänderli.
Und das war für mich wirklich extrem entlastend. Und zwar, es gibt Mailänderli-Teigfertigen, es gibt fertige Teige, fertige Pizzateige, fertige Kuchenteige,
ja,
fertige Blätterteige. Und ich denke wirklich, das, was ich eine ganz wichtige Grundhaltung finde beim Backen, generell rund um Zöliakie, generell rund um Kinder, generell rund um Essen, wenn es dir Spaß macht und es dich positiv challenged, go for it. Wenn es dich aber stresst und du merkst, ah, es ist nicht gut oder irgendwas, nein. Weil das Spannende finde ich eben genau das, was Tina beschrieben hat, Nico beschrieben hat und ich beschrieben habe. Unsere Ernährungsweise hat sich verändert mit der Zöliakie. Es ist nicht einfach genau gleich viel Brot und zwar glutenfreies, sondern man entdeckt plötzlich auch andere Bedürfnisse und der Stellenwert von diesen Backwaren unter Umständen wirklich sinkt. Wenn wir das also künstlich die ganze Zeit aufrechterhalten mit Versuchen, so viel Brot wie möglich, kann es sein, dass wir dieser Entwicklung und dieser Veränderung gar keine Chance geben.
Absolut, also ich glaube auch und ich finde auch, ich habe ganz viele Dinge neu entdeckt, die ich vorhin gar nicht kannte oder die ich nie in meine Küche gelassen hätte. Und ich denke, da kann man auch, also heute esse ich zum Beispiel mal ein Risotto. Mhm. Ja, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil Risotto ist ja auch glutenfrei, aber anstatt, dass ich Teig, ja, okay. Aber anstatt, dass ich Teigwaren koche, mache ich dann halt mal sowas als Beilage oder irgendwie so. Ich denke, man darf auch offen sein. Aber am Schluss, wie du sagst, man kocht gerne oder man kocht eben nicht so gerne. Und wenn man eben nicht so gerne kocht, es gibt glutenfreie Pasta, dann darf man die ja auch verwenden. Dann muss man nur noch die Pasta finden, die einem am besten schmeckt. Aber mittlerweile haben wir so ein großes Angebot eigentlich auch an, und man kann auswählen. Es gibt immer mehr Online-Shops. Es gibt auch Bäckereien. Es gibt ja wirklich in verschiedenen Ecken der Schweiz mittlerweile Bäckereien, die frisches Brot produzieren, die gute Qualität produzieren. Also ich glaube, da darf man schon auch sich bedienen.
Ein schönes Schlusswort. Ich fasse zusammen, man muss nicht, man darf, man soll experimentieren, wenn man Freude dran hat. Vielleicht der chemische Approach, vielleicht der ich möchte es genau so machen wie früher Approach. Backkurse helfen und es ist auch völlig okay, wenn du es denn Backen kann sacken oder es kann mega Freude machen. Und nächstes Mal werden wir uns ganz fest in die Folge vertiefen. Mein Kind hat Zöliakie. Hilfe! Und ihr alle habt sicher so viele Fragen und Themen rund ums Thema Zöliakie. Schickt sie uns doch, stellt sie und zwar an 076 823 6672.
Sehr gerne übrigens auch als WhatsApp-Sprachnachricht, dann hören wir euch auch in den Podcast-Folgen.
In diesem Sinne, tschüssi zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.